Vor einigen Monaten ist euer Buch »Unsere Opfer zählen nicht, die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg« erschienen. Worum geht es darin und was war der Anlass, euch mit diesem Thema zu beschäftigen?
Der Anlass war der, dass meine Kollegen in den 80er Jahren ein Buch geschrieben haben über die Geschichte der Solidaritätsbewegung in Deutschland mit der Dritten Welt, der sogenannten Dritten Welt, und dabei festgestellt haben bei den Recherchen, dass sowohl bei den Veröffentlichungen der Soli-Bewegung als auch in allen möglichen Lexika und in dem, was man über einzelne Länder lesen konnte, der Zweite Weltkrieg überhaupt nicht vorkam. Seitdem existierte diese Idee in unserem Büro, dass man sich mit dieser Phase der Geschichte doch mal näher beschäftigen müsste. Und wir haben dann in den 90er Jahren beschlossen, dem weiter nachzugehen und sind in einzelne Länder gereist, haben dort Material gesichtet, Bücher gefunden, Experten gefunden, Historiker gefunden und vor allen Dingen über Veteranenverbände dann auch einzelne Veteranen interviewt und haben dann mehr und mehr darüber erfahren und müssen sagen, es hat sich gelohnt. Es ist wirklich eine sehr wichtige Phase, sowohl in Asien als auch in Südostasien, im Pazifik, als auch in Afrika. Und es ist ganz wichtig, dass mal endlich zur Kenntnis zu nehmen. Und das war für uns der Grund, das zu machen. Und dann haben wir versucht, diesen Zeitraum in all diesen Teilen der Welt darzustellen und zu gucken, erstens, was ist passiert mit den Menschen, die dort leben, wie sind die betroffen gewesen, wie ist die Wirtschaft davon berührt worden in den jeweiligen Ländern und welche Auswirkungen hat das auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Und insoweit kann ich nur mal ganz grob sagen, findet man also sowohl die Geschichte Brasiliens in der Zeit in unserem Buch als auch Afrika von Ost- bis Westafrika oder auch Südafrika, inwieweit sie da involviert waren als Nachschubrouten, als Reservoir für Soldaten und als Reservoir für Zwangsarbeiter, die in den Kolonien arbeiten mussten, um den Nachschub für die Alliierten zu sichern.
Du hast jetzt so ein paar Stichworte schon angesprochen, Stichworte, an denen man die Verstrickungen der Dritten Welt in den Zweiten Weltkrieg erkennen kann. Was sind da die Aspekte, denen ihr euch widmet in dem Buch?
Also weil wir auch gesagt haben, wir möchten gerne die Geschichtsschreibung eher von unten darstellen, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, vor allen Dingen die Sicht der Veteranen oder der Bevölkerung vor Ort wiederzugeben in unserem Buch. Es finden sich dort weniger gesamtpolitische Analysen dessen, was zum Beispiel die Politik der Staaten war, sondern wir haben geguckt, was ist mit den Leuten passiert. Und da gibt es eben drei Bereiche, in denen sie vor allen Dingen betroffen waren. Einmal als Soldaten, die sowohl von den Franzosen als auch von den Briten rekrutiert wurden, zum Teil freiwillig in Anführungszeichen, weil sie zum Beispiel als Soldaten ein ganz klein bisschen besser verdienen konnten als Landarbeiter auf den weißen Farmen der Kolonialherren. Aber sie wurden natürlich auch zwangsrekrutiert. Ich weiß das, weil ich Afrika bearbeitet habe, vor allen Dingen, dass zum Beispiel die Briten einfach auf die Dörfer gefahren sind und die Menschen auf die LKWs, die jungen Männer auf die LKWs geschleppt haben und dann in die Sammellager, wo sie einfach in Uniformen gesteckt wurden und nicht mal wussten, wo sie hingebracht wurden. Also Soldaten waren die eine Ressource, die die Alliierten oder die Kolonialmächte benutzt haben. Die zweite war, dass sie in den Kolonien selbst die Menschen zwangsrekrutiert haben für Arbeiten, zum Beispiel auf den Plantagen, in den Bergwerken. Denn der Nachschub war zum Beispiel für die Briten ganz wichtig in der Zeit, wo sie in Asien ihre Kolonien verloren hatten an die Japaner. Da hat zum Beispiel Afrika ganz viele Mineralien geliefert, auch Sisal für die Taue der Schiffe, Kautschuk für die Gumme, für Gummi und für die Gummireifen. Dann Uran zum Beispiel aus dem Kongo für die Atombomben. Also Rohstoffe waren ganz wichtig aus den Kolonien für die Alliierten. Und das Dritte waren natürlich jetzt mehr in Asien, dass die Dritte Welt auch als Kriegsschauplatz betroffen war. In Afrika war das Nordafrika, aber in Asien waren es von den pazifischen Inseln über Nordaustralien bis nach Indonesien, Korea und so weiter, waren ja tatsächlich, haben ja Kämpfe stattgefunden, sind viele Zivilisten gestorben einerseits und auch andererseits wieder viele Menschen zwangsrekrutiert worden, um für die Alliierten gegen die Japaner zu arbeiten. Dort gibt es bis heute Hinterlassenschaften dieses Krieges, die man sich gar nicht vorstellen kann. Den ganzen Schrott der Schiffe, der dort noch im Meer liegt und Flugpisten für die Alliierten, die dort gelandet sind oder die jeweils den Japanern oder wieder den USA in die Hände fielen. Und all dies hat man einfach so gelassen und hat danach die Inseln verlassen und ist einfach wieder nach Hause gegangen und hat die Menschen damit allein gelassen.
Wenn wir uns den Aufbau des Buches mal anschauen, dann fällt ja auf, wie du auch gerade schon angesprochen hast, dass ihr sehr viel Wert auf Augen- und Zeitzeugenberichte, also Stichwort Geschichte von unten, gelegt habt, die sich immer wieder eingeflochten finden in die sonstigen Analysen oder Berichterstattungen über die Verwicklung der sogenannten Dritten Welt. Und zwischendurch findet man immer dann diese Augenzeugenberichte, Interviews mit Veteranen und Berichterstattungen von Veteranentreffen oder zu Gedenkfeiern des Zweiten Weltkriegs in afrikanischen Staaten heute.
Ja.
Und die Bedeutung der Augenzeitzeugenberichte, was hat es damit auf sich? Das war grundsätzlich ein Ansatzpunkt von euch, dass ihr dachtet, so und so. Das ist eine Sache, der wir jetzt große Bedeutung mehr beimessen, oder?
Ja, es ist ist ja nicht nur eine Frage von Fakten. Die Fakten kann man sozusagen auch in den Großstädten oder in den Hauptstädten der Kolonialherren in Paris oder in London auch recherchieren oder was weiß ich, in Tokio oder in Berlin. Die Frage war, wie haben die Menschen das auch empfunden? Wie haben die das selber erlebt? Und das ist ja eine ganz andere Perspektive. Auch die Frage, wie sehen die Historiker in Afrika oder in Asien das? Also nicht die Historiker hier, die sagen, naja, wir gucken uns das mal irgendwie aus der Perspektive von oben an. Und wie unser Vorwortschreiber, der Kuman Dumbe aus Kamerun, schreibt, sagt er ja, damit versuchen wir, diesen Leuten eine Stimme zu geben. Normalerweise wird über sie geschrieben, aber hier können sie mal äußern, wie sie das selber erlebt haben. Und das war zum Teil ja auch gar nicht so einfach, mit den Männern darüber zu sprechen. Denn so wie unsere Väter haben auch die selten darüber gesprochen. Und waren zum Teil auch unentschieden. Zum Teil war es ja auch zum Beispiel für die Afrikaner eine große Reise, die sie gemacht haben während des Kriegs. Eine Bewusstseinserweiterung, die unter anderem nachher sie in den Unabhängigkeitsbewegungen Niederschlag gefunden hat. Also das ist ja auch eine ganz andere Frage. Wie haben die das erlebt, als wenn man sagt, naja gut, da gab es so und so viel 100.000, die sind da und dahin. Das hat man natürlich auch beschrieben. Aber uns war wichtig, diese Geschichte von unten, die Perspektive von unten, vor allen Dingen aber auch die Perspektive von Historikern von dort, die das zum Teil alles ein bisschen anders sehen als hier.
Ein Pluspunkt eures Ansatzes ist sicherlich der, dass ihr den zeitlichen Fokus sehr weit gefasst habt. Das heißt, dass also der Kontext des Kolonialismus, beziehungsweise je nach der Region auch schon Postkolonialismus, dass der auch zur Sprache kommt, was sowohl die Kolonialkriege, den Ersten Weltkrieg, als auch die Dekolonialisierung Afrikas mit einschließt. Und inwiefern war dieser Aspekt euch wichtig, der breite historische Rahmen?
Ja, ich denke, das ist einfach eine Frage, wie man Geschichte betrachtet. Die fängt eben nicht irgendwann an. Und klar war, dass zum Beispiel die Kolonialmächte immer schon auch von den Anfängen an Soldaten rekrutiert haben und zum Teil ja auch benutzt haben, um Aufstände im eigenen Land niederzuschlagen. Und insofern war uns das wichtig zu sagen, das hat jetzt nicht irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg angefangen, sondern das gab es vorher auch schon, zwar unter anderen Bedingungen, aber das wurde dann eben ausgebaut, das wurde vor allen Dingen zahlenmäßig ausgebaut. Und in diesem Kontext war es einfach wichtig auch zu gucken, wie haben die Kolonialherren zum Beispiel auch ihre Strategien geändert, wie haben sie im Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit und dann wiederum im Zweiten Weltkrieg behandelt, unter welchen Bedingungen, was hat sich verändert, was war wichtig für die Kolonialherren, welche Funktionalisierung hat stattgefunden, um die Menschen zu benutzen. Und von daher war das für uns eigentlich ganz klar, dass man das zumindest mit erwähnt. Das ist zwar immer nur sehr kurz, aber wir dachten, muss man auf jeden Fall noch mit beleuchten, auch was die Aufteilung der Welt angeht. Das war ja ganz wichtig. Wie sah die Welt aus zu Beginn des Zweiten Weltkriegs? Es war ja noch die koloniale Welt. Und um welche Interessen ging es da? Und um Interessen ging es eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir zumindest versucht, das noch zu beleuchten, haben gesagt, bei Afrika zeigen wir vor allen Dingen die wirtschaftlichen Auswirkungen, bei Asien zeigen wir die politischen Auswirkungen und bei Ozeanien zeigen wir, wie es zum Atomtestgelände für die nächsten 50, 60 Jahre wurde. Und das waren so Schwerpunkte. Man hätte natürlich auch in Asien die wirtschaftlichen Auswirkungen noch zeigen können. Aber in Afrika waren sie zum Beispiel ganz ausgeprägt und auch das wurde ja bisher hier überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen. Dass afrikanische Historiker sagen, in diesem Zeitraum hat die Integration des Kontinents ins kapitalistische System tatsächlich endgültig so stattgefunden, dass sie auch nicht mehr raus konnten. Eine ganz wichtige Sache, die man hier überhaupt gar nicht erwähnt. Wenn man hier Geschichten Afrikas liest von deutschen Wissenschaftlern, da kommt das nicht vor.
In dem Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Länder nach dem Zweiten Weltkrieg war gerade schon so ein kleiner Hinweis drauf. Im Buch taucht die These auf, dass zwischen der militärischen Kooperation der Kolonialisierten, zumal auf Seiten der faschistischen Achsenmächte, und autoritären Regimen in diesen Regionen dort in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Beziehung besteht.
Ja, das ist halt eine These, die wir aufgestellt haben und die sich sozusagen im, wie soll ich sagen, im Verfertigen dieses Buches ergeben hat. Das ist eine These, wo es sehr schön wäre, wenn es vielleicht Historiker und Studenten nochmal Lust hätten, das nachzuforschen. Weil, wir haben gesagt, die Menschen in der Dritten Welt waren eben nicht nur Opfer. Es gab auch Kollaborateure. Es gab auch Regime, die mit den Achsenmächten zusammengearbeitet haben. Von Thailand über Indonesien bis zu einzelnen Unabhängigkeitsbewegungen, zum Beispiel in Indien unter Bose hieß der Mann, Chandra Bose, oder auch in Nahost, wo der Mufti von Jerusalem sich hervorgetan hat, dabei die Strategie zu verfolgen, der Feind meines Feindes ist mein Freund, arbeiten wir mit den Deutschen oder Japanern zusammen, dann kriegen wir unsere Kolonialherren aus dem Land rausgetrieben. Trotzdem haben auch diese Leute das nicht nur als Instrument benutzt, sondern sie haben zum Teil auch den faschistischen Kult, zum Beispiel der Deutschen, nachgeahmt, Phibun in Thailand. Und diese Frage, diese Art von Faschismus oder diese Art von Nationalsozialismus in diesen Ländern aus, ist bisher unseres Wissens nach nicht vergleichend behandelt worden. Das wäre sehr interessant, nochmal genauer sich anzugucken. Und dann haben wir gesagt, naja, in Asien, in all diesen Ländern, zum Beispiel auch in Indonesien, wo es diese Kollaboration gegeben hat, hat es auch in der Nachkriegszeit noch weiter diktatorische Regime gegeben. Und das ist doch eine interessante Perspektive zu sagen, wie haben die sich im Zweiten Weltkrieg politisch verhalten und was ist danach daraus geworden? Und unsere These ist eben, wie du schon gesagt hast, das hat vielleicht etwas miteinander zu tun. Wir können das aber nicht direkt belegen. Das wäre noch eine Aufgabe für die Zukunft.
Wäre so ein Satz, den man in der Einleitung oder im Vorwort schreiben könnte, das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Und insofern natürlich auch gut Stoff für ein neues Projekt.
Das stimmt.
Wenn wir auf die Reaktionen mal zu sprechen kommen, die es auf eure Veröffentlichung gab, auf die Veröffentlichung jetzt des Buches »Unsere Opfer zählen nicht«, was hat es da an Reaktionen gegeben? Mit was für Antworten von Leuten seid ihr konfrontiert worden? Was hat man gelesen darüber in der Presse? Gab es überhaupt viel Aufhebens drum oder wurde es eher so unter den Tisch fallen lassen?
Also wir haben das Gefühl, dass es sehr ausgeprägt und auch wirklich ausführlich zur Kenntnis genommen wird in der Linken, in linken Kreisen, in Dritte Weltkreisen, aber auch einfach in Menschen, die sich politisch mit den Ländern beschäftigen. Weniger Aufmerksamkeit hat es gekriegt in den wirklich bürgerlich-liberalen Medien und gar keine Aufmerksamkeit. Und das fanden wir sehr komisch oder merkwürdig bisher in der Historikerzunft, obwohl wir versucht haben, das auch da bekannt zu machen, eben einfach, weil wir auch gerne hätten, dass Leute weiter daran arbeiten. Aber trotzdem freut uns natürlich, dass es sozusagen in linken Kreisen ganz breit erstens rezipiert wird, offensichtlich ganz viele Rezensionen erschienen sind und wir eben auch nach wie vor eingeladen werden, um das Buch vorzustellen. Und das ist vielleicht eine Wirkung, die viel langfristiger ist, als wenn man da irgendwo mal in einem bürgerlichen Blatt was lesen kann. Also es war in der FR und es war in der Süddeutschen Zeitung. Das ist alles ganz gut oder im Freitag. Aber von da sind auch nicht jetzt weitere Einladungen gekommen. Zum Teil schon noch aus der entwicklungspolitischen Szene, aus der etablierteren. Aber damit hat es sich dann.
Was die Aufmerksamkeit und die Sensibilität auf diese Thematik, die ihr in eurem Buch behandelt, angeht, gibt es da grundlegende Unterschiede?
Nee, eigentlich nicht. Also man kann natürlich sagen, in Deutschland und in Japan spielt es überhaupt gar keine Rolle. Da hat man sich sozusagen damit abgefunden, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg Reparationen bezahlt hat an eine internationale Reparationsagentur. Dort waren die Siegermächte in Anführungsstrichen vertreten, zum Teil auch einige Länder aus der Dritten Welt, wie zum Beispiel Indien. So, und damit war die Sache abgetan. Da musste man gar nicht mehr genauer hingucken, was wir da angerichtet haben. In Japan, wie man weiß, aus den jüngsten Auseinandersetzungen, zum Beispiel über die Schulbücher und die Rolle der Zwangsprostituierten, weiß man, dass es auch immer noch eigentlich ein ganz großes Tabu ist. Der Ministerpräsident hat sich zwar kürzlich mal so ganz allgemein entschuldigt, war vielleicht für Japan schon ein großer Schritt, aber im Großen und Ganzen ist da überhaupt gar nichts passiert. In den Kolonialmächten in Frankreich und in Großbritannien hat es immerhin Wissenschaftler gegeben, die angefangen haben, das zu erforschen. Das waren zwar wenige, aber die haben es immerhin gemacht und haben auch Bücher darüber veröffentlicht und da ist schon einiges entstanden. Die Regierungen haben auch da nicht viel gemacht. Es gab zwar überall mal hier und da Denkmäler in den Dörfern und es gab auch hier und da mal eine Gedenkveranstaltung, aber zum Beispiel Großbritannien hat im letzten Jahr zum ersten Mal in London überhaupt ein Denkmal für die Kolonialsoldaten aufgestellt. Das muss man sich wirklich vorstellen, also 2004. Und Chirac hat auch im letzten Jahr erstmals afrikanische Staatschefs zum Gedenktag der Landung der Alliierten in der Normandie empfangen. Also so lange hat es gedauert, bis man offiziell von Regierungsseite eine Anerkennung mal ausgesprochen hat. Und die Veteranen haben uns alle erzählt, wie lange und seit wie vielen Jahren sie schon darum kämpfen, mal eine kleine Rente oder eine kleine Pension zu kriegen. Und wenn man das sich dann genau anguckt, dann ist das ein einziges Desaster und zeigt eben einfach auch die Haltung, die man nach wie vor gegenüber diesen Leuten hat.
Was jetzt die Debatte in Deutschland angeht, inwiefern beeinflusst es euer Thema, dass es zum einen die diesjährigen 60-Jahres-Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab, andererseits 2004 die Rolle Deutschlands als Kolonialmacht selbst zum ersten Mal ansatzweise breiter diskutiert worden ist?
Also ich denke, die 100 Jahre Kolonialismus, das war jetzt nicht so ein ganz großes Thema für uns. Wir denken einfach, das muss man sich weiter angucken und haben ja auch ein Kapitel in unserem Buch, dass Deutschland keineswegs, nachdem es nach dem Ersten Weltkrieg aus Afrika verschwinden musste, seine Pläne aufgegeben hatte, doch zum Beispiel wieder Kolonien zu erwerben. Das war uns einfach wichtig zu sagen, naja, in die Diskussion in Deutschland war ja bisher immer, Kolonialvergangenheit ist ja bei uns so gut wie gar nicht vorhanden. Die paar Jahre kann man irgendwie vergessen, wir sind überall beliebt in der Welt. Dem wollten wir eben auch was entgegensetzen, nämlich den Expansionismus, der auch während des Zweiten Weltkriegs noch angestrebt wurde. Das ist das eine. Und das andere, die Frage, 60. Jahrestag, natürlich wollten wir da einen Gegenakzent setzen, weil wir finden, dass die Erinnerungskultur in Deutschland eigentlich immer verheerender wird und dass eben in diesem Jahr sehr viel mehr die deutschen Bombenopfer eine Rolle gespielt haben, die ganzen Kindheitserinnerungen von Kindern, die während des Zweiten Weltkriegs groß geworden sind. Also wir rücken mehr und mehr die Vertriebenen ins Zentrum und da dachten wir, da gibt es doch noch eine Millionen von Menschen, die da eigentlich eher hingehören in diese Erinnerungskultur. Aber wir, also unser Buch ist nach wie vor, habe ich das Gefühl, das Einzige, wo da die Perspektive überhaupt mal auf die Welt wirklich eröffnet wird und wo man sagt, naja, da waren wir ja irgendwie wohl auch der Urgrund, dass diesen Menschen das passiert ist.